was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman und wir haben hier heute eine Runde, die hat es in sich. Das liegt zum einen daran, weil wir in Bestbesetzung auflaufen, natürlich Emma mit dabei, moin.
Hallo.
Gibt eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, Dan, wann strahlen wir aus? Diese Woche noch, ne?
Yes, diese Woche noch.
Okay, das heißt, Freitag feiert Emma Geburtstag. Wenn ihr auf die Party gehen wollt, fahrt alle nach Leipzig. Ich kann leider nicht, aber sie hat gesagt, ihr seid alle herzlich willkommen. Emma postet nachher die Adresse, wo die Party stattfindet, in ihrer Instagram-Story.
Ja, ich dachte, bei dir zu Hause machen wir das,
nee,
oder?
Nee, in Leipzig. In Leipzig. Finde ich sehr gut. Und die beiden Kollegen, die hier sonst immer mit dabei sind und auch ein bisschen mitquatschen, die konnten, glaube ich, auch nicht, ne? Oder? Dan, Base, fahrt ihr zur Party? Ihr habt Besseres vor, ne?
Ich habe Urlaub, also.
Tank ist voll. Tank ist voll.
Siehst du, da zack hat sich die Reisegruppe eröffnet. Emma kriegt langsam ein bisschen, ne? Angst um ihre Inneneinrichtung. Mal sehen, wer da alles vorbeikommt. Wer es aber nicht auf die Geburtstagsparty von Emma schafft, für den haben wir einen anderen Reisetipp und der ist in Hamburg. Und dafür haben wir heute einen hervorragenden Gast, Base. Du hast quasi die Sendung heute komplett geentert und quasi patriarchisch über unsere Köpfe hinweg entschieden, was wir hier machen. Aus gutem Grund. Wen hast du hier?
Aus gutem Grund. Ja, ich habe den guten Davis One hier, einer der vier Herausgeber des Buches Eine Stadt wird bunt und einer der vier Kuratoren quasi der Ausstellung, der Museumsausstellung Eine Stadt wird bunt, eine Graffiti-Historie 1980 bis 99, so wie das Buch eben. Da läuft ja seit dem 2. November oder die Kickoff-Veranstaltung war am 1. November eine Ausstellung, einige Monate lang bis zum Sommer nächsten Jahres. Davis ist hier, hallo, dass du da bist.
Moin, moin.
Moin.
Schön, dass du dabei bist.
Wir werden einfach ein bisschen ausgiebig über die Ausstellung, das Drumherum, was noch passiert, ein bisschen über das Buch, wie es bisher gelaufen ist und so weiter und so fort reden. Nico,
ja,
oder?
Ja, als erstes von mir einen aller herzlichsten Applaus und der ist total allgemein für dieses Wahnsinnsprojekt, was ihr da veranstaltet. Wir werden heute noch ein kleines bisschen was darüber erzählen und auch einordnen, falls ihr nicht genau wisst, wovon wir reden. Aber Davis, du kannst, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, es hat dich Lebenszeit gekostet im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, es hat viel Zeit und bei uns allen hat es auch fast die Beziehung gekostet. Also wir mussten nur sehr viel Arbeit leisten, dass unsere Frauen nicht weglaufen. Es ist ja auch noch nicht vorbei. Also wir haben noch ein ganzes Stück vor uns mit anderen Sachen.
Aber kannst du andersrum mal den, also das ist jetzt ein bisschen schwierig von der Formulierung, ich hätte jetzt nach Stolz gefragt, aber also, kannst du das Gefühl beschreiben, das du hast, wenn du auf das blickst, was ihr da gemeinsam quasi aus einer Idee heraus entwickelt habt, was ja schon, also es ist ja ein Geschenk für jeden Fan und jeden, der auch nur einen kleinen Funken Berührung damit hat, was ihr da quasi geschaffen habt. Kannst du dein Gefühl dazu beschreiben?
Mein Gefühl ist schwer, weil wir immer noch, wir kommen gar nicht zur Ruhe, um das wirklich mal zu genießen und durchzuatmen. Aber diese Woche ist ja was passiert, da reden wir ja nachher noch drüber. Das hat auf jeden Fall bei uns allen so einen richtigen Wumms ausgelöst, weil wir bestätigt bekommen haben, dass wir anscheinend wirklich was richtig machen und das nicht nur in der Szene, auch außerhalb der Szene. Aber das Wort, wir sind stolz auf euch und Wahnsinn, was ihr gemacht habt, das kommt so oft, dass wir es so langsam auch erfassen. Ja.
Base, kannst du so ein kleines bisschen mal vielleicht für die Leute zusammenfassen, was da eigentlich entstanden ist? Vor allen Dingen, weil du vielleicht auch ein Teil davon bist. Ja, und ein Teil sogar davon
ein,
irgendwo
Teil,
bist.
Ein Teil.
Glückwunsch, B-Base, ne? Auch
danke.
Du bist ein Teil.
Ich bin auch ein Teil. Ja, eine Stadt wird bunt. Ja, Jungs, Cario, Frank, Daim und du, Davis, ihr habt euch ja viel vorgenommen vor 6 Jahren oder vor über 6 Jahren. Das hat ja lange gedauert, wie viele Fotos, sag mal schnell eine Zahl, wie viele Fotos erstmal habt ihr zusammengesammelt?
30.000.
Also wir haben 400 Dias, negative Fotos gesichtet. Wir haben 40.000 davon professionell scannen lassen für die Ewigkeit und haben davon 1.300 nur ins Buch eingesteckt bekommen. Und das war schon mal eine riesen Scheißarbeit, weil eigentlich hatten wir alles ins Buch nehmen wollen, ne?
Ja, ich habe das Buch, ja, es geht ja um einen großen Bildband, Bildtextband oder ja, eigentlich ist es ja ein Bildband mit viel Text oder wo die Graffiti-Hip-Hop-History von 1980 bis 99 so ein bisschen aufgearbeitet wird oder ja dargestellt wird, wo ich ja auch ein Teil von bin und ja, danke für die Blumen. Damit hat es ja angefangen, du hast schon gesagt, da wurde extrem viel Zeit investiert. Wo du sagst, oh, puh, da geht so lang, da könnte irgendwo anders könnte auch eine Beziehung kaputt gehen. Aber es ist ja sehr viel Leidenschaft. Ich hoffe, die Partner an seiner Seite, die sagen, die merken auch, da ist so viel Leidenschaft und das macht die Person eigentlich nur noch zum besseren Menschen. Finde ich da nochmal an Ecke. Weil man sich da wirklich nicht nur reinkniet und da irgendwas macht, was man nicht mag, weil man sagt, da kriege ich ja richtig viel Kohle mit rein, sondern da hat man Lebenszeit investiert, wie du Nico schon sagtest. Mit sehr viel Leidenschaft gefüllt diese Jahre. Ne? Und das finde ich eben auch so respektvoll. Und da gibt es auf jeden Fall 1000 Daumen hoch von allen, die dieses Buch in den Händen hatten und durchlesen.
Definitiv. Also du beschreibst das in den Zahlen so
was. Auch, also schwer ist uns auf Klo zu lesen. Aber ansonsten ja. verdammt viel Liebe kriegen wir ja. Da sind wir auch überrascht.
Na, dass du überrascht darüber bist, verstehe ich ehrlicherweise gar nicht. Denn
wir hörten schon mehr, ja, wir haben, wenn andere Leute ein Buch machen, dann kommen auch immer Leute und sagen, ja, das ist doof, dies ist doof, das, jenes ist doof, weil ne, jeder will sich halt auch irgendwie da größer drin haben. Mhm. Aber wir haben wirklich versucht, jeden dann in das Buch reinzubekommen, auf entweder als Foto, im Text oder mit seinem Bild, um wirklich die abzulichten, was in Hamburg los war, wer hat was gemacht, ne? Auch wenn er vielleicht nur kurz dabei war, weil einige haben ja auch nach einem Jahr oder zwei aufgehört. Aber die meisten sagen, ja, okay, und wenn es mal eine Kritik gibt, dann können wir die auch begründen und dann ist das auch, ist das eigentlich auch in Ordnung, dann verstehen die Leute das auch.
Ist ja auch so nahezu, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, also nahezu lückenlos, wenn man die Hip-Hop-Geschichte in diesen wichtigen Kernjahren irgendwie betrachtet mit dem Buch, wirklich als Nachschlagewerk, für den einen oder anderen Namen wird man vielleicht vermissen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich behaupte einfach mal so, nahezu lückenlos deckt das Buch schon extrem viel ab und das macht es umso wertvoller. Und nicht einfach nur so, man macht irgendwie über was, spricht oder schreibt und zeigt Leute, auf die man selber irgendwie Bock hat, sondern versucht auch wirklich das, wie du schon sagst, das Ganze abzubilden, um da einfach alles so greifbar zu machen. Also die ganze Stadt greifbar zu machen, nicht irgendwie nur ja, einen kleinen Bereich.
Der Ansatzpunkt, den ich eben noch mit da reingeben wollte, ist, warum ich das also auf vielen Ebenen, nicht nur für Leute, die dabei waren oder Leute, die es miterlebt haben oder Leute, die nah dran sind, so ein tolles Werk ist, sondern auch für jeden da hinaus, weil es so eine Schwere bekommt. Ich bin seit Jahren mit gefühlt einer riesengroßen Handvoll Produktionsfirmen immer wieder in Pitches und in Diskussionen über Dokumentation, über die Deutschrap-Szene, über die Hip-Hop-Szene in diesem Land, was ja 100.000 Mal jetzt auch schon passiert ist und wo viel auch noch produziert wird. Und ganz oft ist man an den Punkt gekommen, dass man gemerkt hat, man scheitert an der Größe, weil man nicht komplett werden kann. Also du schaffst 100% einfach nicht. Dann sich aber irgendwann hinzusetzen vor 6 Jahren und dann zumindest sich zu überlegen, aber wir wollen für Hamburg dieses Masterpiece hinterlegen, das ist halt niemals groß genug zu erwähnen für das, was ihr macht, weil wenn man eins der Exemplare hat und dann stöbert und auch jetzt durch diese Ausstellung Zugriff darauf bekommt, du kannst ja wirklich Geschichte erleben, was ich finde total wichtig heute ist, um den Effekt, den es für euch, vor allen Dingen von den Base Davis, die ihr seit 100 Jahren damit drinsteckt, auch für eure Kinder, die Kinder von Bekannten von euch, die nicht so nah damit drin, dass auch die das erleben können und das finde ich so stark daran.
Aber das ist doch auch erstmal so, wenn eine außenstehende Firma, die guckt so, ah, was kann man machen, was könnte die Leute interessieren, da wollen wir kulturell was machen. Eine außenstehende Firma, die sagt, die beschäftigt sich mit Hip-Hop und sagt, da fängt man ja vielleicht dann trotzdem mit einem Businessplan an. Und ich glaube, dieser Businessplan hat bei den 4 Jungs eben nicht stattgefunden. Die sagen, ey, unser Businessplan ist einfach Leidenschaft, egal was es uns am Ende kosten wird. Und dann zieht man dieses Projekt durch. Und ich glaube, jede große Firma wäre schon am Businessplan gescheitert, weil man gemerkt hätte, es ist richtig geil, aber da kommt jetzt nicht die Kohle wieder rein, die wir 6 Jahre lang investiert haben. Also wenn es auch nur vom Faktor Zeit ist, ne, wenn man ja sich den ausbezahlen würde.
An Geld haben wir nie gedacht. Und die ersten 4 Jahre bestanden auch nur aus Sammeln, 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 Keller durchforsten, Leute finden. Wir haben Zeitungsartikel durchforstet, Sternartikel, was alles so veröffentlicht worden ist, haben die Fotografen gesucht, die da unterstanden. Wir hatten ja auch einen Riesenschatz, dadurch, dass wir ja alle schon Magazine gemacht haben und Mirko ja auch so ein Graffiti-Messi ist. Aber wir haben halt gemerkt, wir haben echt noch wenig. So, da kommt noch viel und da kommen, dann ging es auch, dann hat der von dem Bild erzählt und der von dem Bild und dann haben wir das gesucht. Es sind jetzt auch immer noch Bilder gekommen, die eigentlich ins Buch müssten, aber die wir jetzt erst jetzt in den Händen halten, wo es dann nur die Story dazu gab. Und erst nach 4 Jahren haben wir gesagt, wir müssen mal gucken, was kostet der Spaß eigentlich? Und haben dann erst groben Plan gemacht und das Crowdfunding eröffnet und haben gehofft, dass wir irgendwie ein bisschen Geld zusammenkriegen, um das zu finanzieren. Und das Crowdfunding ist zum Glück explodiert und wir hatten auf einmal die kreative Freiheit auch ein bisschen weiter zu spinnen als das, was wir bis dahin so als Idee hatten.
Ey, ich kann mir den Prozess so richtig schön lebhaft vorstellen. Und ich glaube, jeder da draußen, der so einen kleinen latenten so ein Spleen hat, Dinge zu entdecken. So. Wie war das, Davis, wenn du sagst, 4 Jahre lang dokumentieren und den Fotografen suchen und so, hattest du so da ganz persönliche Highlight-Momente, wo du gedacht hast, krass, dass wir an diese Stelle gerade gekommen sind auf unserer Geschichtsreise hier?
Ja, da gab es einige. Ne? Das fängt auch bei engen Freunden an, mit denen man früher zusammenhing und die dann einen in den Keller führen. Und da liegt wirklich also selbst meine eigene Kindheit liegt da plötzlich in diesem Keller, wo ich sage, du hast alles aufbewahrt, was du jemals von mir in den Händen bekommen hast oder was. Da triffst du Leute, die haben nur ein einziges Foto und entschuldigen sich dafür und die wissen gar nicht, was sie da für einen Schatz haben, weil genau dieses Foto haben wir in dem Moment gesucht. So, und die Story dazu, das war halt super. Und einer der größten witzigen Geschichten war, wir waren ja 91 schon mal in einer Ausstellung, alle Beteiligten in Hamburg, das war die Nahen Hände. Und als wir dort angefragt haben, die haben gar nicht gewusst, was die haben. Die haben erst durch uns rausbekommen, dass die halt einen Teil der Soko, des Soko-Fundus übernommen haben an Graffitis. Das heißt, wir hatten auf einmal Fotos, die ja kein Sprüher gemacht haben, sondern direkt von der Polizei kamen, aus dem Yard oder aus der Halle. Und wir haben Leinwände wiederentdeckt, die sie 25 Jahre hinter irgendwelchen Wänden versteckt haben. So, da gab es einen Wettbewerb, erster, zweiter Platz. Der wurde vergeben, aber nie gezeigt. Und wir zeigen jetzt tatsächlich diese Leinwände. Und das waren so, ja, das war wie Indiana Jones. Ne? Du triffst immer wieder auf einen neuen Schatz und ein neuer Name, eine neue Spur. Was steckt dahinter? Es war irre. Ne?
Was das Ganze ja für mich auch so nachhaltig macht, eben wie du immer schon oder wie man immer schon sagt, die Geschichten dahinter. Ne? Dass es nicht nur so ein Fotoband ist, sondern dass hinter jedem Foto ja eine Person steckt und eine Geschichte dieser Person. Und das macht es für mich so wertvoll, auch nicht nur ein geiles Bild oder vielleicht manchmal auch gar nicht jetzt aus heutiger Sicht irgendwie den allergrößten Burner oder so zu sehen, aber trotzdem dieses Zeitgeschehen so aufzufassen und dann zu gucken, wer war dieser Typ, was hat er gemacht, mit wem hat er abgehangen, wo kam der her, macht er immer noch was. Also wie gesagt, diese ganzen Hintergrundstories oder wie auch die Bilder entstanden sind, weil die Leute einem selbst dann ja oder euch selber die Geschichten dazu erzählt haben oder dann vielleicht sogar die Originalskizze, die noch dazu existiert. Also das macht es eben extremst nachhaltig und spannend, so ein Buch.
Und wir haben auch gemerkt, jeder will uns seine Story erzählen. Also jeder will erzählen, was war damals, egal wie lange die dabei waren und was ist dort passiert. Und das war halt sehr schön. Und auf der anderen Seite muss ich mal eine lustige Geschichte erzählen. Es ist nicht nur die Sprüher, sondern auch die Polizei hat mit mir gesprochen, nämlich der Soko-Beamte, der mich persönlich erwischt hat damals. Und der meinte auch, frag mich, was du willst, ist egal. Scheiß auf Polizeigeheimnis, ich sterbe sowieso. Der ist leider letztes Jahr und der heute gab mal auch aufgeräumt. Also das ist dann, ne, das, da hat jemand uns verraten oder da hat jemand Tipps gegeben. Nee, eigentlich bestand alles nur aus dummen Zufällen, so was, wenn Leute erwischt worden sind damals auch nach irgendwelchen Jams oder so.
Ey, Wahnsinnsgeschichten, ehrlich. Und ich erinnere mich da an so einen Satz, den DJ Star Wars in dem Interview, das wir bei Maxman jetzt vor ein paar Wochen geführt haben, an den einen Satz, den er da sehr deutlich betont hat, dass er möchte, dass er hat so gesagt, wir unsere Geschichte selber erzählen und sie nicht andere erzählen. Würdest du sagen, dass das auch noch einen Effekt für dieses gesamte Projekt hatte, dass man mit euch ja auch 4 Protagonisten und ehrlicherweise auch in der Peripherie alle Leute, die sonst noch mit dabei sind, die ja alle eigentlich well-known, well-respected innerhalb der Szene sind, war das ein ausschlaggebender Grund, warum du in diese Keller gekommen bist, würdest du das sagen? Also hat das noch einen Fund dabei gehabt bei der Sache?
auf jeden Fall. Das ist ja ein riesen Vertrauensvorschuss von jedem. So, und erstmal hat jeder von uns, ob ich das bin oder Frank oder Mirko oder Cario, wir haben einen bestimmten Kreis an Leuten, den wir kennen, und die vertrauen uns einfach, dass wir da keinen Scheiß machen. Und wie du schon sagst, wir waren ja nicht alleine, sondern wir haben halt ein Autorteam gehabt. Wir haben Leute gehabt für die Grafik. Und das sind uns war von Anfang an wichtig, auch nur mit Leuten nah an der Szene zusammenarbeiten, die Leute kennen, wo man die Namen auch in Verbindung bringt. Und die haben uns ja tatsächlich Tür und Tor geöffnet. Wobei manchmal musste ich auch sehr weit fahren, um die Tür zu öffnen, weil die Leute das nicht schicken wollten. Also daran merkt man auch, wie wichtig das den Leuten ist. Die geben das nicht einfach in die Post, sondern man muss hinfahren. Ich bin nach Den Haag gefahren. Wir sind nach Arizona gefahren zu Mr. W. und haben die Sachen persönlich dort abholen lassen oder selber abgeholt, damit die wussten, der Schatz wird auch wirklich von Hand dann ins Atelier getragen und bleibt da auch safe.
Das ist absoluter Wahnsinn. Ey, das Buch ist noch zu bekommen?
Das Buch ist wieder zu bekommen. Es war tatsächlich durchs Crowdfunding schon mal natürlich vergriffen. Und dann hatten wir noch eine freie Auflage gedruckt. Die war auch gleich ausverkauft. Und jetzt haben wir es endlich nachdrucken können und ist jetzt wieder erhältlich. Ja,
ja, das ist auf jeden Fall. Also ich darf auch mich zu den glücklichen Menschen zählen, die in der ersten Runde auch gleich, ich habe ja so zwei Varianten davon stehen, auch einfach aus, in dem Moment, wo ich den Crowdfunding-Link gekriegt hatte, mir klar war, okay, hier entsteht Großes, das darf man nicht an sich vorbeiziehen. Das ist nämlich sehr, sehr glücklich und auch sehr dankbar für. Aber ich lege es jedem einfach wärmstens ans Herz. Wenn du mit Hamburg oder mit Graffiti verbunden bist, dann darfst du einfach nicht an diesem Projekt und Buch vorbeikommen. Und wer noch unschlüssig ist, der hat ja, und das ist ja der zweite entscheidende Punkt, auch warum wir jetzt aktuell sprechen können, hat ja auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr zu erleben. Ne? Denn es gibt eine Ausstellung. Kannst du uns dazu hier für die Runde noch mal kurz zusammenfassen, was da jetzt passiert? Bates hat ja schon gesagt, seit 1. November geht's rund.
Genau. Also was man dazu noch sagen muss, wir hatten das Buch ja gemacht und im Zuge der Recherchen nach den Fotos und haben wir halt ganz viel auch Hardware gesehen. Ne? Es ging nicht nur um Fotos, sondern wir haben gesehen, der hat noch die Jacken, der hat noch die Dosen, der hat noch dies, der hat noch da. Das muss man, da kam halt zum Glück unter anderem im Laufe der Zeit das Museum für Hamburgische Geschichte auf uns zu und hat gesagt, sie würden gerne eine Sonderausstellung machen. Und da haben wir gesagt, ja, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir flashen können, wie man so schön sagt, dann nehmen wir das auch an. Und die haben uns tatsächlich auch im Museum walten und schalten lassen. Das hatten die noch nicht gesehen, dass Leute nachts um 1 Uhr im Museum irgendwo tuscheln. Und der Wachmann nur sagt, ja, das sind die Sprüher, die sind noch am Arbeiten. Ja, und vollstes Vertrauen. So. Und die Ausstellung läuft halt im Museum für Hamburgische Geschichte. Das ist ein sehr altes Museum. Die meisten kennen das vielleicht wegen der Modelleisenbahn. So, also ich war da auch das letzte Mal als Schulkind. Und die Ausstellung geht vom 1., ja, hat am 1.11. angefangen, das große Opening, ne? Also der B-Base wird mir zustimmen, legendäres Opening, und geht bis zum 31.07. Und dann wird das Museum auch geschlossen und komplett renoviert.
Das ist Wahnsinn. Man kann sehen, erleben, auch mit euch sprechen. Also ich meine, bei so einer Verantwortung dem Projekt gegenüber, bist du jetzt eingezogen bis nächstes Jahr? Also wohnst du da jeden Tag? Kann man dich jeden Tag ansprechen und die anderen Privatleben, ne, aufgegeben?
Ja. Wir haben da tatsächlich ein Kinderzimmer, da kann man sich auch gemütlich machen. Es wird immer gerätselt, wer von uns vieren, welches Kinderzimmer das ist. Es ist aber tatsächlich ein fiktives Kinderzimmer mit vielen Sachen von mir, von Frank, von Cario, von Mirko, die da auch mit drin sind. Das ist wirklich, da sind viel Privatkram von uns drin, den wir gesammelt haben. Wir sind jeden Donnerstag um 18 Uhr, ist einer von uns vor Ort und führt durch die Ausstellung und erzählt tatsächlich auch seine privaten Anekdoten. Und im Laufe des Jahres machen wir dort auch 10 Graffiti-Workshops, die ich dann dort führe, wo wir auch extra eine Wand für bauen, die vor dem Museum stehen wird. Und wir haben auch noch ein paar Konferenzen, die wir dort machen wollen. Also würden gerne die Book Unfair dort machen und die Tech-Konferenz. Und was noch kommt, wissen wir gar nicht. Momentan spinnen alle rum, alle flippen aus. Jeder will irgendwie was Tolles noch machen. Und die Location ist tatsächlich krass.
Die
ist schön.
Also die Kick-Off-Veranstaltung an sich, ich habe so eine Zahl gehört, man hat so ein bisschen gerechnet. Also Museum, ihr alle so, okay, wenn 500 Leute kommen, ist cool. Und es waren wohl so Richtung 1000 Leute da. Also das Museum ist aus allen Nähten geplatzt. Und
also das Museum sogar 1200. Es sind viele gar nicht mehr reingekommen. Die haben noch nie einen Türsteher gebraucht. Und auf einmal musste die gesamte Security von 0 auf 100 auf Türsteher umstellen. Ja, die waren heillos überfordert. Aber wenn man so viel Publikum hat und davon auch viel Hip-Hop-Publikum, es ist erstaunlicherweise nichts kaputt gegangen. Es ist nichts geklaut worden und wir haben zwei ganz kleine Texte auf dem Herrenklo. Also da haben wir tatsächlich Respekt an die Szene, die sie uns auch gegeben hat. Die haben also das schon gewertschätzt. Ne?
Ich glaube, da hat man echt, na, okay, nicht jetzt bei der Veranstaltung, aber nicht, aber wenn man, also an alte Jams, Davis, du weißt das, wenn irgendwie so Leinwandausstellung, Fotoausstellung auf Jams zeitgleich, also mit da war nicht schon die berühmte Rock the House 89, da waren riesige Wände mit Fotos und so.
Das ich habe die alle aufgehängt und die sind in 10 Minuten weg gewesen.
Das war alles weggeklaut. Ne? Also,
wir haben das tatsächlich jetzt nochmal riskiert. Wir haben ja 1000 Fotos in der Ausstellung verklebt, ich und Cario, wie in alten Zeiten. Und bis jetzt ist noch kein Foto weggekommen.
die kleinen Tags auf dem Herrenklo, die konntet ihr auch direkt nachvollziehen wahrscheinlich, ne? Oder?
Nee, das müssen Touristen sein. Aber mein Buddy, mit dem ich zu sprühen angefangen habe, der hat einen erwischt und hat ihn erstmal eine Standpauke gehalten. Der hat sich auch ganz schlecht gefühlt dann. Ja, aber das ist noch Nacht drüber. Die hätten auch eine ganze beteckte Wand akzeptiert, weil das einfach dazu gehört. Das hätten sie lustig gefunden.
Also meine B-Base-Sticker, die habe ich auch stecken lassen.
Ja. Find's ehrlicherweise eine traumhaft schöne Geschichte. Und zeigt auch, wie viel Dynamik dann auch noch in dem Ganzen drin steckt. Denn du hast ja wahrscheinlich nicht nur ein ehemaligen Treffen dort vor Ort gehabt, sondern ihr habt ja damit offensichtlich also auch die komplette Szene wieder so ein bisschen aktiviert und aufgewühlt, ne? Oder wie ist das Gesamtfeedback auch aus anderen Generationen für das, was ihr da so bisher macht?
Also es war tatsächlich generationsübergreifend, ne? Weil viele haben auch ihre Kids mitgebracht, die teilweise ja auch in der Szene inzwischen sind. Und ja, die haben das auch gefeiert, einfach zu sehen, wo kommt denn das her? Was gab es auch schon alles, ne? So vorher. Und uns ist ja auch wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, das ist die Basis, ne? Warum könnt ihr heute Sprühdosen kaufen, Caps und warum gibt's Hall of Fames? Und das haben wir alles angeschoben und das war viel Kraft und heute ist das total normal für die Kids.
Ja, diese Normalität, ne? Also wir hatten schon, ich meine, wir hatten auch viel bekommen von den Amis und hatten ein bisschen Vorwissen, aber trotzdem haben wir unser eigenes from nothing to something erlebt und mitgestaltet und also dieses diese Bubble selbst gebaut. So, ne? Natürlich hast du so ein paar Vorgaben, wie früher in Amerika, so Geburtsstunde war gar nichts. Aber natürlich waren wir auch eine Art Creator für unsere Zeit.
Ja, ich wollte noch eine Sache kurz loswerden, die ich meinem Junior versprochen habe. Denn er wollte auch gerne, dass ich es nochmal erwähne. Der Podcast, der dürfte ja wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren zu hören sein. Er ist ja auch Leihgeber. Die 12-10er, die in der Ausstellung stehen, die stammt von ihm, beziehungsweise haben wir vorher mir gehört, aber vollkommen egal. Und der Mixer war vom Bass. Und da haben wir natürlich auch ganz stolz noch ein Foto gemacht, auch von dem Schild, wo sein Name draufsteht. Und er hat dann auch ganz cool gepostet. Und ja, generell war es ein mega geiler Abend. Also ich hätte nicht mit so viel Publikum gerechnet, aber ich glaube, da hätte man, glaube ich, das Museum auch nochmal verdreifachen können. Und dann wären wahrscheinlich bei der LAN immer noch nicht... Also wir waren so ausgefüllt, dass man sagt, ey, wir hätten locker nochmal 1200 Leute mit reinnehmen können. Also von mir auch nochmal Props. Es wurde auch schon alles komplett gesagt. One Love und so weiter. Und ja, meinem Junior habe ich jetzt das Versprechen, habe ich jetzt eingehalten. Also falls du diesen Podcast in 50 Jahren hörst, jetzt habe ich mein Versprechen eingehalten.
Wir quatschen auch hier. Achso.
Und die MKs sind ja auch schon verewigt im Museumskatalog, den wir rausgebracht haben. Ne?
Oha,
sehr gut. Das gehört auch zu solchen Sachen, die... Ja, wenn man uns kennt, wir wollen das halt richtig aufziehen. Ne? Deswegen haben wir natürlich auch einen Katalog dazu gemacht, wo man alles nochmal nachlesen kann, wo man mit auch durchgehen kann. Und da sind die jetzt auch mit drin verewigt. Ne? Und der Name von deinem Junior steht, glaube ich, sogar drunter, oder? Müsste eigentlich sein. Ja, weil er
steht
der
drauf, ja, genau.
Keine
ja.
halben Sachen, das finde ich großartig.
Yes. Ja, wir quatschen hier, Emma. Jetzt, Emma hat noch gar nichts gesagt heute. Also ne, Leipzig, Hamburg, wegen so einer Ausstellung natürlich. Ne? Also es wird ja Zeit.
Ich wollte gerade sagen, wenn das bis nächsten Sommer...
Also Reisegruppe Emma, auf jeden Fall, die ganze Crowd.
Hast gehört, Emma, ne? Davis hat ja gesagt, die Berliner waren schon da, also die Leipziger, was mit den Leipzigern, ist die Frage, ne?
Ja, die sind manchmal ein bisschen reisefaul, muss man sagen. Unsere Szene hier ist sehr, sehr eingefahren.
Aber so generell,
schick den Podcast hier.
Also ist ja immer so ein Museum, ich meine so eine Ausstellung, also jetzt vom Hören, also ich kann immer sagen, ich bin ja so mittendrin in dem Geschehen, bin da so quasi mit aufgewachsen. Ich kann ja nichts anderes sagen, als dass mich das flasht. So, ne? Aber wenn man jetzt so, wenn ich es einfach mal in den Raum werfe, wenn man viel gerne auf Hip-Hop-Konzerte, Rap-Konzerte geht und sich mit Hip-Hop, der Kultur auseinandersetzt, kann es ja trotzdem so, Museum, was ist das, kein Bock drauf. Und sei es vielleicht, manchmal sind es auch nur andere Ausstellungen, die vielleicht so ein bisschen affin sind für die Szene. Aber ich denke schon, dass es für jeden wirklich, wenn sie da gewesen sind, ein großes Wow, mit einem großen Wow wieder aus der Tür gehen irgendwann oder gar nicht weg wollen?
Ja, um das mal ein bisschen so anzuschmankeln, ne? Also normalerweise geht man in ein Museum, da stehen ganz viele Sachen und das ist toll und da liegen Schilder, da sieht man Sachen. So, bei uns ist das so, du gehst in dein Museum und du hast ganz viele iPads an den Vitrinen und so dran und du kannst dich durch die Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel die Blackbox, die Magazine, kannst du dich durchblättern. Du kannst die Sprühdosen in 3D drehen und dir komplett angucken. Du kriegst Interviews, die du hören kannst. Du kannst Musik hören. Wir haben Musikstationen. Im Zimmer läuft Wildstyle und der Computer der 64 ist angeschlossen. Und wenn es dir nicht reicht, dann nimmst du hinterher eine App, gehst raus und du kannst im öffentlichen Raum auch noch die Orte besuchen und dort nachlesen und nachgucken, was denn ist. Das ist ja der neueste Shit. Weil wir haben auch gesagt, ein Graffiti in einem Museum, das ist nicht das gleiche wie draußen. Das kann man sehr schwer reintransportieren. Aber wir versuchen dann wieder, dass du das, was du dort aufgenommen hast, im wirklichen Raum zu erleben, an Plätzen, wo gar kein Graffiti mehr ist, das alles gebufft oder überbaut, aber du kannst dich hinstellen und kannst den Ort für einen Moment erleben, ne? Den Lärm und den Geruch dort. Und da haben wir so 55 Orte verortet, von Yo Fashion, was der erste Hip-Hop-Laden war, bis Kampnagel, was mal ein Spielplatz war und. Das ist sehr spannend.
Ey, ich konnte ja leider nicht zum Brand Opening mit dabei sein, weil ich in den USA auf Reisen war. Du sagst, der Donnerstag ist der Tag, an dem ich auf jeden Fall vorbeikommen sollte, damit einer von euch mit da durchführt. Und die App runterladen, damit ich dann auch noch durch die Stadt laufen kann und das alles nochmal nachempfinden kann. Das sind so die beiden Highlights, die man aus dieser Ausstellung rausholen kann. 100.000 andere Sachen, um mich dann davon zu überzeugen, dass ich noch ein Buch kaufe. Das ist so der Weg, den wir von den Leuten da draußen wollen, ne? Wir machen eine kleine Pause. Wir machen eine kleine Pause, denn wir sind hier schon ziemlich lange in der Sendung und die Sendung soll aber auch genauso laufen, nur ich wollte zwischendurch ein kleines Break für Musik lassen, denn natürlich habt ihr auch wieder für die Radiosendung euch ein paar Songs ausgesucht, deswegen werden wir jetzt hier einen spielen, der passend ist, den ich mir wieder nicht aussuchen durfte, was aber okay ist. Was hören wir?
Ja, der gute Davis hat sich einen Song gewünscht von einem meiner allerliebsten Hip-Hop-Duos aller Zeiten. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. EPMD, Eric and Parrish Making Dollars. Big Payback hat er sich gewünscht. Aus dem Jahr 1989. Unfinished Business. Richtig cooles Album. Habe ich mir auch damals immer mal geholt.
Und Unfinished Business ist auch das, was die Jungs rund um dieses Projekt machen. Deswegen sortieren wir mal kurz, ob es noch Fragen und Themen gibt. Es kann sein, dass es hier noch weiter rund um dieses Wahnsinnsprojekt geht. Und vielleicht hängen wir hinten raus auch noch eine News mit dran. Da haben wir auch noch was. Das sehen wir gleich alles hier bei Love and Hate. Also bis gleich. Zurück bei Backspin Love and Hate. Und ihr müsst euch mal das so vorstellen. Hier ist so viel Freude und Emotionalität rund um dieses Thema, dass wir alle ganz viel sagen wollen. Und dabei eben quasi durch die Einladung von Emma dann quasi links abgebogen sind und das Thema von Emma eigentlich wieder verloren gegangen ist. Deswegen, der Raum gehört gerade dir mal, liebe Emma. Du wurdest ja vorhin schon mal von Base gefragt, was du eigentlich dazu zu sagen hast. Und da fange ich drum rum zu quatschen wegen Reisegruppe Leipzig, wo ich imaginär mir Fußball-Fangruppen vorgestellt habe, die mit Bengalos die Stadt stürmen, um zu diesem Museum zu gehen. Aber was war eigentlich das Thema, worüber du reden wolltest?
Ja, ich fand's nur krass, wo ich vorhin so diese Geschichten gehört habe, von so, dass man zu Keller gegangen ist und da super viele Sachen rumgestanden haben. Ich finde das total spannend, weil wenn ich mir überlege, wenn ihr jetzt in meinen Keller gehen würdet, dann sind da nur kaputte Stühle und ein paar leere Pappkartons, die ich vielleicht mal wiederverwende. Aber das, also ihr werdet da keine Fotos oder sowas finden. Und das hat mich jetzt gerade so fast ein bisschen traurig gemacht. Klar hängt das halt alles mit diesem Digitalen zusammen, aber dass man. Ja, dass heutzutage ja gar nicht mehr so viel gesammelt wird. Oder ich persönlich zumindest nicht mehr so Sachen sammle und das ein bisschen schade ist. Und umso krasser finde ich es halt, was das für ein Projekt ist. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Also bis nächsten Sommer bin ich auf jeden Fall mal wieder in Hamburg. Da steht das auf der To-Do-Liste. 100%.
Also Schwerpunkt ist ja Graffiti-History, natürlich geht es um die Hip-Hop-Kultur auch gerade, also will ich nochmal ganz kurz einklinken, gerade in der Ausstellung, also natürlich ist das irgendwie so die Graffiti-History über 20 Jahre beschaut, und natürlich ist das total verzahnt mit der komplexen Hip-Hop-Kultur in ganz Hamburg und ganz Deutschland ja sogar, und deswegen ist es umso spannender in der Ausstellung, nicht nur Sachen über Graffiti zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu wirklich da wirklich im Raum zu stehen und irgendwie ja zu fühlen, zu spüren, sondern eben auch sehr viel musikalische Dinge und natürlich auch alle anderen Facetten, DJ-Kultur, B-Boying. Und man kriegt die ganze Bandbreite irgendwie auch in dieser Ausstellung eben mit, was es eben umso spannender macht. Im Buch natürlich auch, aber es ist natürlich Schwerpunkt Graffiti, aber es ist umso schöner, dass man da noch mehr merkt, dass diese Kultur so verzahnt ist.
Ey, Davis, kannst du den Impuls nochmal beschreiben? Weil der muss ja im Prinzip genau das gewesen sein, was Emma jetzt als Trauer verspürt. Ey, dann das darf nicht verloren gehen, was es da eigentlich alles gibt.
Genau, wir haben ja bei Mirko, also bei deinem im Atelier, ist praktisch der Sammelpunkt. Dort ist das Archiv. Dort kann auch tatsächlich jeder hin, der was sucht. Wir wollten einen zentralen Punkt schaffen und nicht irgendwie 120 Keller nochmal jemand anders durchsuchen lassen. Das haben wir jetzt übernommen. Und vieles ist auch inzwischen schon verloren gegangen. Da, also Ex-Freundin hat was weggeschmissen, Keller ist ausgeraubt worden, beim Umzug was verloren. Ganz viele Sachen sind bei der Polizei gelandet, nie wieder eingesammelt worden, also weil die Leute das selbst nicht mehr, die wollten da gar nicht hingehen. Deswegen haben wir auch in der Ausstellung zum Beispiel viele Blackbooks, eher zweites Blackbook, nicht das erste, weil die ersten bei der Polizei alle gelandet sind. Und da haben wir gemerkt, wie wichtig ist das, einmal auf den Punkt zu sammeln und an einem Ort zu verorten, dass man wirklich eine zentrale Anlaufstelle hat. Und du hast recht, heute ist alles mit dem Handy. Deswegen hören wir auch 2000 auf mit dem Buch, weil alle plötzlich mit Nokias nur noch Fotos gemacht haben. Die sind alle nur noch Briefmarken groß.
Ach,
das ist auch total auseinandergerissen. Da kam plötzlich dann die Street-Art-Welle, ist explodiert. Leute haben dies gemacht. Das hätten wir gar nicht komplizieren, also hätten wir noch ein Buch machen müssen. Was wir, kann ich schon mal sagen, nicht machen. Wir machen kein Buch von 2000 bis. Das gibt es auch schon. Das heißt Graffiti Hamburg. Das reißt das so ein bisschen an. Aber wichtig war uns, das alles mal zu safen. Ne? Auch die Leute sterben ja auch. Also wir hören andauernd, dass Leute wieder gestorben sind und der Nachlass wird dann meistens auch einfach weggeschmissen. Ne?
Ja, insofern, das lässt das Ganze, was ihr da macht, gar nicht groß genug erscheinen für Szene, für Kultur, für das, was dann am Ende uns alle auch hier irgendwo miteinander verbindet, an irgendeinem Punkt. Ungleich und egal, wie tief man in dem Ganzen mit drin gesteckt hat, was dann ja dazu geführt hat, dass, und das finde ich auch einen sehr bemerkenswerten Punkt, weil wir so ein bisschen uns in dieser Zeit befinden, ich spreche gerne bewusst von da draußen, Leute ja auch immer häufiger kapieren, was für ein Wert innerhalb dieser Kultur steckt. Das führt dazu, dass wir an bestimmten Stellen Dokumentationen haben, dass es Platzierungen an Orten gibt oder dass man halt auch mal in der Hochkultur wertschätzen weiß, was da gemacht wurde. Und du darfst dich jetzt offiziell Buchpreisautor-Gewinner nennen mit euch in der Gruppe, ne?
Ja.
Mama ist stolz, oder? Mal gucken, ob die Antwort kommt.
Nochmal, war ein Aussetzer.
Die Frage war, du darfst dich jetzt ja Buchpreisautor nennen. Mama ist stolz, oder?
Also meine Frau ist auf jeden Fall sehr stolz, genau wie alle meine Nachbarn, die das alle mitkommen, die gar nichts damit zu tun haben. Die mich wirklich, die feiern das. Und wir feiern uns selbst, weil wir das überhaupt nicht erwartet haben. Also wir hatten bei den Büchern, die wir gesehen haben, ne, da waren hochdotierte Autoren und Krimis und was, also da sahen wir aus wie ein Schulprojekt. So haben wir uns jedenfalls gefühlt und wir waren uns alle einig, nee, das wird nichts. Wir sehen uns da eher auf dem letzten Platz. Und dann haben sie halt unseren Namen aufgerufen und auch begründet nochmal, dass das, was ihr auch schon ein bisschen rauskristallisiert habt, dieses Machen, selber machen, nicht machen lassen, sondern wir machen und wir machen alles. Ne? Wir fahren sogar die Bücher auch selber aus. Dass das alles in unserer Hand ist und in der Szene bleibt und die Liebe zum Detail. Und ja, das war ausschlaggebend. Und jeder dieser Leute, das sind halt Leute, die gar nichts damit zu tun haben, die es vielleicht sehen, haben sich alle auch in diesem Buch in irgendeiner Stelle wiedergefunden. Und wenn es 1000 Töpfe war, wo sie einkaufen waren, das kennen die meisten, und das hat gesagt, wenn alle sieben sagen, in diesem Buch fühle ich mich irgendwie wohl, ich finde mich da wieder, und der Rest, der dazu kam, das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Wo ich immer noch nicht glauben kann, dass wir den haben. Also, Riesending.
Herzlichen
und da habe ich das erste Mal auch so, da haben wir alle das erste Mal so, wow, weißt du, so nicht nur die Szene, sondern da draußen ist das Buch auch angekommen. Das ist Wahnsinn.
Kann man ja zum Beispiel die Katharina Fegebank, Wissenschaftssenatorin zurzeit Hamburger Senat, einmal zitieren, weil sie hat ja gesagt, bis heute sind die Eindrücke des Graffitis in der Hamburger Stadt- und Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Und wenn du viel mit der U-Bahn fährst, mit der S-Bahn fährst, Bus fährst, gerade mit der S-Bahn, irgendwie die Hauptlinien Hamburg-Altona oder so, dann ist man über die letzten 20, 30 Jahre Graffiti ist einfach da. Ne? Ist einfach, also eine blanke Betonwand, dann kann es nur bedeuten, da wurde gerade gestern eine Wand frisch gebaut, weil übermorgen ist da wieder was drauf. Also so ist es halt in der Großstadt. Und das ist, macht es ja auch aus. Also ob das nun gehasst wird oder ein Charme versprüht, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist Graffiti ein Teil des pulsierenden Lebens in der großen Stadt. Da wollte ich einfach nochmal ganz sagen, ist ja, also mit Fug und Recht, ne? Also dass das irgendwie ein großes Lob, sechs Jahre und vier Leute und ihr habt da richtig investiert. Aber es ist ja auch irgendwie, kann dieses Buch ja auch, ist kein Alleinstellungsmerkmal, also eure Arbeit, die dahinter steckt, für mich absolutes Alleinstellungsmerkmal. Aber dieses Buch an sich trotzdem eine Blaupause für andere große Städte in Deutschland eben auch darstellt. Und das macht es, finde ich, auch noch umso wertvoller, weil das kann man schon vielleicht auf München, Köln, Berlin legen, das Ganze, und sagen, wow, was ist da passiert? Und auch dann mit dem Buchpreis dann noch mehr zurecht, weil da so viel Impact und so viel Hintergrund drin steckt.
Ja, wir inspirieren tatsächlich auch andere Leute, das haben wir schon zu hören. An uns, also wir selbst sind... ja, ziemlich blauäugig rangegangen, weil wir überhaupt nicht wussten, wie man so ein Buch macht. Wir kommen aus dem Magazinbereich, das war uns bekannt. Ne, da hatten wir uns auch locker, das wäre super schnell gegangen, aber so ein Buch war halt anderes Thema, anderer Inhalt muss anders sein. Für mich war immer so ein bisschen Waterloo Play in Amsterdam schon so eine Richtung. Ja, aber jetzt kommen sie. Jetzt haben die Belgier haben das jetzt gerade auch rausgebracht, so ein Buch. Die sind auch dicker geworden als wir. Also die haben uns wir waren ja bis vor kurzem noch das dickste Graffiti-Buch, was es gab. Die Belgier haben mit 800 Seiten uns geschlagen. Ne? Über den Inhalt kann man streiten, wer da besser ist, aber wir haben auf jeden Fall viele inspiriert. Ne? Und auch die Berliner denken jetzt drüber nach, wobei ich glaube, das ist eine Herkulesaufgabe, die unter einen Hut zu kriegen.
Es gibt ja ein Berliner Buch, ich weiß jetzt nicht, wie das inhaltlich ist. Leider Dekade, nicht. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen hier bei uns bei Love and Hate. Auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es gibt ja viele Bücher und viele Zeitdokumente und alles so, ne? Was,
ja, man sagt, wir sind ja alle 50, ne? Also ist jetzt die Zeit, das alles aufzuarbeiten. Ne? Die New Yorker machen das ja auch ganz viel, gerade im großen Stil. Und ja, wir wollen halt unsere Geschichte nochmal bewahren. Ne? Und für uns war auch klar, wir wollen was hinterlassen. Wenn wir irgendwann weg sind, wollen wir sagen, ey, wir haben was hinterlassen. Und jetzt stehen wir für ewig in der Staatsbibliothek und kannst jederzeit unser Buch da angucken. Ja.
Ich glaube, so mit App und deinem Drum und Dran ist das schon eine Herausforderung. Es würde mich auch fordern, wenn ich in einer anderen Stadt wäre, und herausfordern, und dann würde ich mir das Gesamtpaket angucken und denken mir, jo, okay, so wahnsinnig bin ich dann doch nicht, aber wir versuchen die Strecke möglichst weit zu gehen. Was natürlich aber auch ganz spannend daran ist, und du hast das ein bisschen mit dem Alter beschrieben, das finde ich passt ganz gut mit rein. Die wilden Jahre, ne, ich sehe es mir nach, wenn ich es so formuliere, Davis, die sind dann so ein kleines bisschen vorbei. Das heißt, man kann sich mit sowas besser beschäftigen und liefert damit auch eine hervorragende Grundlage, dass sich dann wieder die Außenwelt mit diesem Innenleben intensiver beschäftigen kann, weil es halt von innen geschaffen wurde. Und das ist dann ja etwas, wo dann vielleicht auch mal Journalistinnen und diese Medienwelt darauf trifft, von einem anderen Blickwinkel heraus. Und ich will in die News rein, denn du hast Basen einen Artikel mitgebracht, der dir da am Herzen lag, den wir direkt mit anknüpfen können in das ganze Projekt, der das aufnimmt. Wie, ist die Frage.
Naja, es ist die Zeit hat halt einen Artikel gebracht. Der Christoph Twickel hat am 31. Oktober über die kommende oder jetzt die Ausstellung was geschrieben. Aber Tenor am Ende, was ich so spannend finde an dem ganzen Zeitartikel, ist, natürlich wird so ein bisschen angerissen, dass die Graffiti-Bewegung der 80er und halt auch zum Stadtbild gehört, dies und das und jenes. Aber was ich so extrem spannend finde, was er am Ende sagt, dass die Graffiti-Szene und das Malen auf Rooftops, auf Lines, unter Brücken, war irgendwie ein Vorreiter für die heutige Werbeindustrie. So hat er das so beschrieben. Man hat an Plätzen gesprüht, getaggt, große, kleine Bilder gemalt und irgendwie 10, 20 Jahre später der Werbeindustrie gezeigt, guck mal, hier gibt es Plätze, die könntet ihr vermieten und Geld mitverdienen. Weil er ganz am Ende eben auch sagt, oder ganz am Ende des Artikels so, was ist eigentlich schöner? Ihr habt früher eigentlich über die Schmierereien gesprochen. Ist es eigentlich nicht schöner, Graffitis an der Line zu haben? Jetzt prangern da nur noch riesengroße Werbeplakate, um damit Geld zu machen. Da frage ich mich dann auch, na, eigentlich bin ich denn auch bei den Graffitis? Also, was soll ich anderes sagen? Aber runter mit der Werbung.
Ganz klassisch war ja auch Hulkas mal, ne? Und auf einmal fahren Hulkas und die sind aber gar nicht von Sprühen, das ist Werbung. Die sind halt voll foliert. Also, ja. Vielleicht ist es aber auch, weil die Leute, die mit uns aufgewachsen sind, jetzt in diesen Positionen sitzen und sich dran erinnern, ne? Dass das ja ein krasser Effekt ist, wenn da eine vollbemalte Bahn über eine Brücke fährt. Ne, oder so ein krasser Spot, den man vorher nicht hatte, so Hausfassaden, ne, plötzlich voll sind. Ne?
Da kann ich aus meiner Welt in dieser Arbeit mit Agenturen und Marken sehr viel genau das bestätigen, dass du merkst, das hat Jahre gedauert, aber es ist nicht mehr so, dass überall jetzt nur noch Leute sitzen, die keine Ahnung davon haben, sondern sehr viele Menschen auch schon sehr viel Ahnung davon haben, teilweise auch mehr oder weniger lange Karrieren innerhalb der Hip-Hop-Welt hatten, also da lange auch aktiv gewesen sind und jetzt halt auf einer Position sitzen, auf der sie diese Entscheidung treffen, was dann die Austausch darüber auch sehr, sehr spannend macht, weil genau solche Sachen dann entstehen können. Und ich freue mich so über dieses größere Verständnis dafür und dann auch quasi dann an solchen Punkten dafür zu sorgen, dass man in der Breite auch mehr von dem greifen kann, was da eigentlich passiert und es trotzdem aber in allen Ausuferungen immer noch auch die Extreme gibt und damit vielleicht auch so ein kleines bisschen die Kämpfe. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr kriegt eine überschwängliche Liste an Zuspruch, Davis, das weiß ich, ja. Und das ist auch richtig so. Aber es wird bestimmt trotzdem immer noch den einen oder anderen geben, der euch dafür verteufelt, dass ihr etwas, was auf die Züge gehört, in Bücher oder in Galerien packt. Und das ist im Zweifel
auch ganz gut so. Briefe, im Museum sind Briefe angekommen, die genau das widerspiegeln, wo die Museumsleitung auch natürlich mit einem... Die geht gerne in die Diskussion, aber ich habe halt oft gemerkt, wenn ich mit solchen, ich höre mir das ja seit 35 Jahren an, ne? Oh, diese Text, aber das Bild ist schön und bla bla. Die Leute sind dann oft auch festgefahren in der Meinung. Da redet man auch gegen eine Wand.
Das war ja so, also ich habe ja auch viel bei der Eröffnung
auch jetzt und, gedacht bis jetzt.
Ne, da haben ja auch viele Leute miteinander über bestimmte Dinge geredet, genau diese Kontroverse. Es wurde ja auch von den Verantwortlichen des Museums bei der Einleitung im Gespräch gesagt, man ist froh, dass es diese kontroversen Gespräche geben wird und dass die da sein müssen. Aber genauso wie man sagt, so wieso landet das, was ins Museum, was eigentlich der Typ, der das macht, gehört eigentlich ins Gefängnis, sagen dann einige. Oder früher hätte man die am liebsten verknackt, heute landet es im Museum. Diese Kontroverse ist ja auch wichtig. So, und Phil braucht es auch alles seine Zeit. Das ne, muss irgendwo so eine gewisse Art und Weise reifen. Und es wird aus heutiger Sicht auch genug Die Hard-Fans in der Underground-Kultur geben, so Scheiß auf Museum, ist so egal, ob das im Museum landet. Ich mache meine Züge nach wie vor immer weiter. Und die alten Hasen wie wir freuen uns eigentlich schon eher, dass es diese Art von Anerkennung der Kultur und Graffiti an sich gibt. Natürlich gibt es das schwarze Schaf immer irgendwo.
Ja, da muss ich aber zu sagen, das Buch und auch die Ausstellung, die sind beide wertfrei gestaltet. Also wir heben da nichts auf hoch und sagen, das muss so und das ist das Geilste, und, ne, sondern wir dokumentieren und das ohne Wert. Ne? Da kann sich jeder sich selbst dann seine Meinung bilden, ob es geil oder nicht geil findet.
Das macht es im Zweifel noch umso stärker. Und wenn du dann, um wieder auf den Artikel zu kommen, auf der anderen Seite auch ein größeres Verständnis für die Kultur in sich und damit dann auch für die Details, die da drin stecken, auch für den dann aus Zeitsicht relevanten popkulturellen Wert von eben Buch, Ausstellung und Kunst in sich. Wenn das alles richtig eingeordnet wird, dann sind wir, finde ich, auch immer, also ich finde schon auch immer einen erheblichen Schritt weiter, um es dann auch zugänglich zu machen auf allen Ebenen für die Menschen. Das haben wir heute hier, glaube ich, ziemlich ausführlich getan. Ich möchte hinten raus, glaube ich, trotzdem noch versuchen, dass wir noch eine News einbauen. Deswegen haue ich jetzt noch einmal Mucke raus. Und dann, Emma, hast du die feierliche Aufgabe, das letzte Thema zu suchen. Ich habe da einen Todesfall in der Newsliste gesehen. Ich würde halt ungern damit schließen wollen. Also seid mal kreativ, Leute, und überlegt mal, welches Thema euch noch am Herzen liegt, wo wir vielleicht auch von Davis nochmal einen Tick Meinung zu einholen können. Und dann schließen wir die Sendung. Vorher gibt es welchen Song?
Wir hören einen Song aus dem Jurassic 5 Lager. Wir sind an der West Coast. Der gute Charlie Tuna, nicht nur Rapper, sondern auch aktiver Writer, der auch, ja klar, mit der Graffiti-Kultur sehr stark verwurzelt ist. Aus seinem Album aus dem Jahr 2009, Fish Out of Water, gibt es jetzt einen Graffiti-Song, Graph Time.
It's a J-U-R-A. Und dann geht's gleich weiter. Hier, Backs Miller Van Held. Was ich lieb, was ich hab. Zurück, Zielgerade, Backspin of an Hate. Und Emma, sag mal, ist in den News irgendwas, was dich getriggert hat, worauf du Bock hast, nochmal ein bisschen drauf rumzudenken?
Ja, ich habe hier so ein schönes Bild in diesem Skript gesehen von einem Laden, den ich tatsächlich auch kenne von außen. Ist der mir direkt bekannt vorgekommen, weil ich da auf dem Weg zur Arbeit bei meinem Praktikum öfters mal vorbeigelaufen bin. Aha. Und zwar geht es um den Laden The Roots und der hat jetzt 25-jährigen Geburtstag.
Lustig, wusste ich gar nicht. Wurde auch schon gefeiert, das müssen wir gleich mal herausfinden. Dann lass uns, würde ich sagen, nehmen wir das aber auf, weil das ist nochmal Hamburg, dann können wir nämlich darüber ein bisschen reden. Vielleicht gibt es da auch noch Brücken und Davis von dir auch noch ein paar Anekdoten dazu. Heißt aber auch, wenn ich auf die Uhr gucke, Hausaufgaben diese Woche, ich befreie euch hiermit von den Hausaufgaben für diese Woche. Müsst ihr nächste Woche vorher
Ich war so vorbereitet.
Ja, siehst du, scheiß
Streber. Ja, ich auch.
Müsst ihr nächste Woche, nächstes Mal vorzeigen. Aber dann, Davis, du Gedanken zu 25 Jahre The Roots, Many Styles?
Ja, Glückwunsch, Tom, ne? Lange dabei auch, lustiger Typ. Gehört auch zu solchen Sachen. Ich habe früher Magazin gemacht und durch den Austausch, dass man dort das Magazin verkauft hat, haben Leute wie ja Tom dann auch Anzeigen bei mir geschaltet. Also ist auch dafür zuständig, dass ich überhaupt so lange ein Magazin machen konnte, ja.
Ja, siehst du wohl.
Der Cap ist der Cap King, ne? Ist der
ja. Ja, so eine Läden ist immer, muss ja mal 25 Jahre, es ist ja auch ein Laden, der irgendwie nicht mit Businessplan, klar, ist ja auch irgendwie sowas, also von Hip-Hopern für Hip-Hopern irgendwie auf irgendeine Art und Weise gemacht, so ähnlich wie Yo Fashion damals Anfang der 90er auch gemacht wurde, und jetzt 25 Jahre, wir sprechen von 1997, ist der Laden so ähnlich wie Under Pressure, glaube ich, auch von 97. Ja,
länger ist nur der Source im Start.
Das Source irgendwie mit Josso irgendwie, der ist dann noch ein paar Jährchen länger am Start, aber es gibt in Hamburg zwei, drei eben The Source, Under Pressure und The Roots, so drei wirkliche alteingesessene Institutionen, was wirklich Hip-Hop-Läden angeht, und das finde ich schon krass, obwohl es eine Millionenstadt ist, ist es nicht gerade einfach, mit solchen Läden auch zu überleben. Da muss schon sehr viel Selbstaufgabe und Leidenschaft drin stecken, dass du so ein Ding einfach weiter betreibst. Und umso mehr Daumen hoch und freue mich, dass die Leute da Bock drauf haben und aber auch es genug Fans gibt und Freunde, die da auch ihren Kram kaufen, gerne mal vorbeikommen. Inzwischen hat ja auch jeder Laden hat einen Online-Shop, wo man dann auch Sachen bestellen kann. Ist ja auch wichtig heutzutage, aber es ist cool, dass es eben noch ein Ladengeschäft gibt. Das macht das auch ein Stück der Kultur. Siehst du nicht mal, ja, so der B-Boy, das ist der Writer, das ist der Rapper, das ist der DJ, nee, da sind eben aber auch die Ladenbesitzer, Ladenbetreiber, die da die Caps verkaufen und auch irgendwie viel zu der Kultur beigetragen haben, was ich extrem wichtig finde.
Und die sind alle untereinander down, ne? Also das ist das Besondere an Hamburg, dieses Freundschaftliche, dieses Netzwerken. Und selbst die sind vernetzt. Also die schieben sich gegenseitig die Kunden zu, da gibt es kein Konkurrenzdenken.
Das ist halt auf jeden Fall noch ein ganz besonderer und zusätzlicher Punkt, der hier wichtig zu erwähnen ist. Und macht diese ganze Runde hier ehrlicherweise ganz schön, weil, guck mal, wir haben hier 25 Jahre The Roots. Wir haben mit eurem Projekt ein kleines Erdbeben oder Monster-Impact-Ding für generell Hip-Hop-Kultur in dieser Stadt. Bass, Davis, Dan, mal an euch drei die Frage offen gestellt. So, habt ihr so auch subjektiv das Gefühl, dass sich da auch wieder vielleicht auch Dinge, die in der Vergangenheit mal so fast so ein bisschen verloren gegangen sind oder verlaufen haben, weil jeder älter wird und sich Dinge entwickeln und Bass ja auch immer von seinem eigenen Hip-Hop spricht, den er weiterführt, Dan, du auch. Das ist ein ganz schönes Gefühl ist, da wieder so eine neue Reaktivierung vielleicht auch von etwas zu erleben gerade.
Also ich finde es schwierig, immer so auf Krampf so zu sagen, oh geil, und lass mal wieder und so, dass so Sachen wieder zusammenfinden. Ja, ich habe selber so einen Schlüsselmoment, wo ich auch wieder mit alten Hasen zusammenfinde. Aber trotzdem so dieses Grand Opening, diese Kickoff-Veranstaltung von der Ausstellung, das finde ich umso wertvoller, denn zu sehen, wer da alles aufschlägt, auftaucht. Und einfach nur so eine innere, für mich eine innere Zufriedenheit und zu haben, geil, da die Typen hängen irgendwie noch mit Herz an der Sache, an der Kultur. Ob man mit denen jetzt zu tun hat oder mit die oft sieht oder telefoniert oder schreibt, völlig egal. Aber da waren so viel Leute, Gleichgesinnte sozusagen da. Das wärmt mein Herz.
Was ich richtig cool finde ist, ich weiß nicht, ob euch mal selber die Frage gestellt habt, so vor 30 Jahren hat man sich so gedacht, oh, wie das wohl in 30 Jahren aussehen wird, ob man immer noch den gleichen Kram machen wird, ob man das immer noch feiern wird, ob die gleichen Leute um einen herum wohl auch noch aktiv sein werden. Und ja, diese Frage wurde auf jeden Fall jetzt am 1. November in Hamburg zumindest beantwortet. Also so viele Leute, so viel Charaktere, die noch immer auch die gleiche Liebe dafür haben, auch nach so vielen Jahrzehnten auch immer noch, sag ich mal, ja, einfach diesen gleichen Film fahren, ne? Und das ist einfach dieses Zeitlose, ob es jetzt Griff Graffiti ist oder auch vollkommen egal, welche andere Stütze in unserer Hip-Hop-Kultur es auch noch gibt, dass da alle noch mit so viel Leidenschaft dahinter stecken und als ob ja quasi die Zeit stehen geblieben ist, zumindest in unserem Hip-Hop-Herzen, das finde ich am allerbesten.
Abschlusswort von mir, wir werden nicht aufhören. Also ich trage das immer weiter. Ich bin offener und lockerer. Ne? Früher waren wir sehr Hip-Hop, ne? Diesen Kosmos, da haben wir keinen reingelassen. Aber die Szene hat sich geöffnet, die Welt ist offen und wir spinnen weiter und wir sehen ja, dass es angenommen wird. Ja.
Es gibt dieses Buch und da wird auch viel geschrieben, es ist auf Englisch so, aber es ist Can't Stop, Won't Stop. Ich glaube, dieses Schlagwort oder dieser Spruch irgendwie, der trifft echt am besten zu. So.
Und Emma, mal andersrum, jetzt ehrlich, also ich muss diese Frage so stellen, weil du einfach auch aus einer anderen Generation da kommst. Und wir haben jetzt letztes Mal herausgefunden, die Formulierung mit die jüngste, älteste.
Die älteste junge Frau.
Ja, genau. Nee, aber jetzt bist du natürlich auch durchs Format hier nicht umsonst hier mit dabei. Glaube ich auch insgesamt sehr empfänglich für diese Art auch von Kultur weitergeben und so. Aber beschreib mal so das Gefühl, dass du siehst, dass auch die 50-Jährigen anfangen, sich nicht irgendwo zu verstecken und zu kämpfen, sondern quasi das weitergeben. Gibt das dir Mut für deinen Hip-Hop-Weg und die Hip-Hop-Welt, die du irgendwann hinterlassen musst? / dein Keller oder Klammer auf, Klammer zu.
Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall viel mehr Sachen ansammeln, glaube ich. Das wird jetzt passieren. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier so zum richtigen Messi. Aber doch, auf jeden Fall. Also ich stelle mir tatsächlich auch immer die Frage, so wie diese ganze Hip-Hop-Geschichte weitergeht, auch ob das so eine Blase ist, die irgendwann mal platzt, weil gerade ist es ja auch, wenn ich so meinen kleinen Bruder angucke und die Generation, die sind ja komplett, also weniger Hip-Hop, aber halt auf jeden Fall so auf diesem Rap-Film drauf. Und ja, es ist auf jeden Fall immer schön zu hören, dass sowas so lange anhalten kann und so weitergetragen wird auch.
Ich glaube, wir haben hier eine wunderbare Runde heute gehabt und wir haben für euch da draußen zwei Aufgaben, die ich mitnehme. Meine liebe Mitglieder hier in dieser Gruppe müssen Hausaufgaben machen, das machen sie beim nächsten Mal. Ihr da draußen müsst euch ein Buch kaufen, das heißt Eine Stadt wird bunt, das solltet ihr euch kaufen. Und ihr solltet an einem Donnerstag um 18 Uhr, wohin kommt Davis, um mit dir über Graffiti zu reden?
Ins Museum für Hamburgische Geschichte. Trefft uns live, ne? Die alten Legenden jetzt, ja.
Buchpreisgewinner. Und in diesem Sinne, ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? Ja. Danke, Davis, dass du heute dabei warst. Danke, dass ihr mit alle dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Love and Hate. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Peace. Was ich hasse.